Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Eigentlich gäbe es die Sheffield Shots am heutigen Tag zum WM-Finale beziehungsweise zum Ende des Halbfinals, was wir am gestrigen Tag erlebt hätten. Stattdessen gucken wir alle im Moment so ein bisschen in die Corona-Röhre, aber wir wären nicht Total Clearance, hätten wir uns nicht ein Alternativprogramm gesucht. Herzlich willkommen zu einer ebenso neuen Ausgabe von Total Clearance hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Wie groß ist der Phantomschmerz, dass du keinen Snooker sehen kannst? Ich gucke diese Zusammenfassung von Eurosport im Moment täglich so ein bisschen und denke, Alter, wie schön wäre das, wenn wir jetzt da wären.
Ja gut, das kann ich jetzt nicht denken, weil ich noch nie da war, aber wie schön wäre es, wenn tatsächlich Snooker laufen würde. Das fehlt einem tatsächlich mit jedem Tag ein bisschen mehr. Ich hätte auch gedacht eigentlich, dass ich inzwischen wieder in den Verein gehen kann, weil Snooker ja nun mal eigentlich kein Mannschaftssport ist. Aber auch das ist weiterhin noch nicht wirklich möglich. Ich kann also auch nicht spielen. Es ist sehr, sehr schwierig im Moment. Es tut einem natürlich weh, jeden Tag auf Eurosport, auch wenn es einem in Erinnerung ruft der Zeit, wie fantastisch die letztjährige WM einfach war. Was für ein tolles Turnier da manche Spieler gespielt haben. Aber es tut natürlich weh. Und ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis wir wieder Snooker sehen können. Wobei, wie gesagt, wenn man sich die Situation in Großbritannien gerade anguckt, dann könnte das eventuell noch ein paar Tage dauern.
Ja, leider sind die Nachrichten aus Großbritannien nicht ganz so dolle. Gute Nachrichten, beziehungsweise keine guten Nachrichten, aber überraschende Nachrichten gab es aus England, weil Peter Ebdon hat in dieser Woche seinen Rücktritt erklärt. Rückenprobleme lassen nicht mehr zu, dass er weiterspielt. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich wusste nichts von seinen Rückenproblemen. Du?
Also ich wusste, dass er gesundheitlich angeschlagen ist tatsächlich, weil er in diesem Jahr noch kein einziges Match gespielt hat, diverse Turniere abgesagt hat und da wusste man schon, irgendwas ist da im Busch tatsächlich, aber dass das ein Karriereende bedeutet, damit habe ich nicht gerechnet und ich glaube auch, wenn man sich die Reaktionen aus der Snooker-Community, aus der Snooker-Szene anguckt, dann viele, viele Akteure, viele Spieler, viele Fans auch nicht. Also das kam so ein bisschen aus dem Nichts bei ihm. Auch wenn es natürlich eine absolut verständliche Entscheidung ist. Er hatte jetzt im Prinzip die Wahl, sich einer Wirbelsäulenoperation zu unterziehen, die sehr riskant ist. Wenn da was schief geht, dann sitzt er vielleicht den Rest seines Lebens im Rollstuhl. Und die ihm vielleicht nicht mal unbedingt für den Rest seines Lebens geholfen hätte, sondern nur für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Und da ist dann natürlich klar, dass man dann in dem Alter, in dem Peter Ebdon ist, sowas dann natürlich abwägt. Und er hat sich dann jetzt halt dazu entschieden, seine Karriere zu beenden. Sehr schade, ein ziemlich großer Spieler des Sports, muss man so sagen, betritt damit sein Rentenalter oder tritt seine Rente an. Es ist sehr schade, Peter Ebdon ist natürlich auch ein Spieler, der so ein bisschen polarisiert hat, einfach weil nicht alle mit seinem Spielstil gut klarkamen, weder Fans noch andere Spieler. Aber es ist eine zweifellos sehr beeindruckende Karriere, die er hinter sich hat. Weltmeister geworden, 3-mal insgesamt im WM-Finale gestanden, über 350 Centuries gespielt, 2 Maximum Breaks, auch das darf man ja nicht vergessen, trotz seines langsamen Spielstils und egal, ob einem das gefällt, Peter Ebdon ist ja auch, was so das Spirituelle, das Vegane und so weiter angeht, auch so eine kleine, besondere Persönlichkeit. Egal, wie gut man damit klarkam, ich glaube, zur Karriere muss man einfach nur eins haben, Respekt.
Ja, absolut. Mir kommt bei dieser Wirbelsäulengeschichte dann immer noch die Geschichte von Chris Small ins Gedächtnis, der Mitte der Nullerjahre seine Karriere beenden musste wegen einer degenerativen Wirbelsäulenkrankheit. Und ich möchte Peter Ebdon sagen, toi toi toi, dass das wirklich nur Rückenschmerzen sind, beziehungsweise dass das keine Geschichte ist, die ihn sein Leben lang jetzt noch beeinträchtigen wird. Er ist Weltmeister geworden, er hat große Erfolge gefeiert als Spieler, er hat Triple Crown Turniere gewonnen, also von daher, die Karriere war ja insgesamt eine sehr große von Peter Ebdon. Und er hatte früher mal Haare.
Ja, sogar ein Pferdeschwanz, den man auf vielen alten Bildern noch sehen kann. Ja, Peter Ebdon ist ein Mensch, der vor allem am Tisch natürlich wegen seiner unvergleichlichen Matchhärte ja bekannt war. Der hat nie ein Match aufgegeben, der hat eine absolute Hingabe in jedes Duell reingeworfen und das ist auch etwas, was er natürlich vielen Spielern weitergegeben hat, hat er diverse Protégés gehabt im Laufe seiner Karriere, darunter Ali Carter natürlich, Kyron Wilson, also es ist ein toller Snooker-Spieler, ein absoluter Top-Akteur, wie die Engländer mal so sagen, ein super Vertreter ihres Sports und das ist er absolut und ja, da kann man jetzt im Prinzip nur den Hut ziehen vor der Karriere und sagen, gut, dann mach's gut, Peter, und ja, hab hoffentlich ein schönes Rentenleben.
Class Act nennt man das, glaube ich, dann auch. Aber wir wollten nicht nur über Peter Ebdon sprechen hier bei Total Clearance heute in dieser neuen Ausgabe, denn wir haben uns gedacht, wir müssen ein Alternativprogramm suchen. Und Alternativprogramm haben wir mit einem gemacht, der eigentlich auch jetzt bei der WM gewesen wäre. Das ist nämlich Marcel Eckert, Schiedsrichter, seit mehreren Jahren schon immer bei der WM dabei gewesen. 2019 hat er sogar das Halbfinale geschiezt. Und er ist so ein bisschen nicht auf dem Weg nach oben, aber er ist inzwischen ein sehr etablierter Schiedsrichter. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, den können wir noch mal ranholen, oder?
Ja, ein Schiedsrichter ist eine tolle Geschichte, hatten wir, glaube ich, im Programm jetzt hier tatsächlich noch nicht. Wir hatten Spieler schon mit dabei, wir hatten Funktionäre, wir hatten Kommentatoren, aber einen Schiedsrichter auch mal dabei zu haben und vielleicht auch mal die ein oder andere Kontroverse da zu diskutieren, ist ja dann auch eine gute Sache. Und wie heißt es so schön, irgendwie muss man auch die Zeit überbrücken. Und ich glaube, das ist uns mit Marcel ganz gut gelungen.
Ich möchte dich berichtigen. In einer Zeit, als du noch nicht hierbei warst, habe ich Marcel Eckert schon mal im Interview für Total Clearance gehabt.
Damals während der WM. Also, ne? Zeit, bevor ich hier da war, sowas gibt es doch eigentlich gar nicht.
Damals.
Aber es zeigt dann auch wieder, dass du schon etwas länger dabei bist.
Damals auch während einer WM haben wir schon mal miteinander gesprochen, Marcel Eckert und ich. Wir haben auf jeden Fall das Interview mit ihm geführt. Es gibt leichte technische Schwierigkeiten während des Interviews. Wir bitten da vielmals um Entschuldigung dafür. Das Internet hat nicht immer ganz gehalten bei uns und deswegen gibt es bei der einen oder anderen Antwort ein bisschen Rauschen. Wir haben aber gedacht, wir lassen es drin, damit ihr das komplette Interview dann hört und wir dachten, nein, es ist zu schade, das mit rauszunehmen. Marcel Eckert im Interview mit Christian Oemeke und mir. Viel Spaß dabei. Marcel Eckert, herzlich willkommen bei Total Clearance. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Hallo Andreas, hallo Christian und auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörer draußen.
Das hast du fast schon so gut gemacht wie Rolf Kalb in seiner Begrüßung.
Ja, ich habe ihn schon öfter gehört. Also irgendwo muss man das Ding aber auch mal mitnehmen von Rolf.
Ja, absolut. Du erlebst die aktuelle Situation derzeit wie wir alle. Corona hält uns alle im Moment im Griff und wir haben alle mehr oder minder darunter zu leiden. Wie erlebst du die Situation derzeit?
Ja, also es stimmt definitiv. Also seit 2 Monaten jetzt fast bin ich durchgehend zu Hause. Das letzte Turnier, was ich hatte, war in Southport gewesen und danach noch ein paar Challenge-Tour-Events. Also seit 3. März bin ich tatsächlich nonstop zu Hause. Allerdings komme ich relativ gut mit der Situation klar. Also das definitiv, da trifft es den einen oder anderen dann doch deutlich schlechter. Wohne ja in Berlin. Wir zu Hause sind wir relativ gut ausgestattet, lassen es uns ja relativ gut gehen, auch haben eine relativ große Terrasse. Das heißt, wir können auch rausgehen, ohne irgendwie unter die großen Menschenmassen zu gehen. Das ist alles super. Aber man kommt klar. Ich habe einiges auch so nebenbei zu tun, weiß mich zu beschäftigen. Also die Zeit wird rumgehen und irgendwann hoffentlich ist dann auch wieder der Snookersport im Vordergrund bei mir im Leben.
Ja, das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, da hast du damals noch davon gesprochen, dass du ein Fernstudium machst. Dein Wikipedia-Eintrag ist auch noch dabei, dass dort steht, dass da ein Fernstudium nebenbei ist. Machst du das noch oder wie füllst du die Zeit im Moment?
Ja, ganz, ganz richtig. Also das mache ich tatsächlich immer noch weiter. Das ist ja bei mir immer so gewesen bisher, dass ich das wirklich so als nebenbei nebenbei mitmache, weil es einfach ein Gebiet ist, was mich sehr interessiert. Und das mache ich immer noch weiter. Hängt natürlich immer davon ab, wie ich die Prüfung jeweils mache, das hängt davon ab, wie der Kalender gestaltet ist, wie ich mir die Zeit auch nehmen möchte. Also das ist ja der große Vorteil bei der ganzen Sache, dass ich das wirklich so gestalten kann, wie ich gerade möchte, wie es mir passt. Ich kann mir mein Zeug ja immer mitnehmen zu den Turnieren und dann in den Pausen da immer dann lernen oder lesen, je nachdem, was gerade ansteht. Und in der Regel kann ich dann eben halt in den in der Zeit, wo ich zu Hause bin, mache ich dann natürlich viel mehr. Also wie zum Beispiel jetzt, von daher ist es gar nicht so schlecht. Aktuell investiere ich da tatsächlich noch ein bisschen mehr Zeit mit rein, als ich das normalerweise tun würde, ja.
Ja, wir nehmen jetzt hier am Sonntag auf, beziehungsweise haben am Sonntag veröffentlicht, das ist der Zeitpunkt des Finals. Wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dir fehlt Snooker genauso wie uns im Moment und wir wissen auch im Moment noch nicht, wann es weitergeht. Du wärst jetzt wahrscheinlich noch in Sheffield oder hast du damals in den letzten Weltmeisterschaften, bist du dann immer sofort nach deinem letzten Ansatz abgereist?
Nein, also tatsächlich wäre ich jetzt noch in Sheffield. Also wir hatten die Einsatzplanung ja quasi schon bekommen. Das stand ja alles schon fest.
Ach so.
Wär am Dienstag jetzt dann zurückgeflogen, also dann bis zum Ende durch. Und ja.
Was fehlt dir im Moment am meisten an Sheffield, außer dem Crucible Theater?
Also Sheffield finde ich eine großartige Stadt. Also bin ich immer gerne.
Ja.
Ich bin schon seit vielen Jahren dann immer dort gewesen. Immer wahrscheinlich sogar meine Lieblingsstadt neben York in England oder in Großbritannien vielmehr. Es ist alles relativ kompakt dort. Nicht die größte Stadt, aber sicherlich auch kann man da alles erleben und mitbekommen, was man da so braucht in der Zeit. Ich finde es ein sehr angenehmes Leben dort. Also du warst ja selbst auch schon dort, kannst du sicherlich bestätigen.
Ja.
Und natürlich das Highlight ist immer das Crucible und die ganze Stadt ändert sich nochmal so ein bisschen, zumindest so eine gewisse Area, wenn die WM dort stattfindet. Das ist schon immer sehr schön dort.
Ja.
Normal bist du im April, Mai da, diesmal eventuell Juli, August. Machst du was anders? Wie glaubst du, es fühlt sich irgendwie anders an?
An sich, ja, ist natürlich erstmal die Frage, ob es denn so tatsächlich stattfindet. Allerdings mache ich mir da nicht so die großen Gedanken drum, wie das sich dann dort vor Ort anfühlen wird. Ich glaube, die Klimaanlage in Crucible ist seit einigen Jahren ganz gut. Von daher wird der Weg dahin dann immer das Beschwerliche sein, wenn die Sonne doch zu sehr knallt. Aber ich glaube, England ist jetzt nicht so bekannt für seine heißen, extremen Sommer.
Aber also ich fände es mal ganz interessant, Sheffield dann mal im Sommer zu erleben, weil es kann doch schon arg kalt werden zwischendurch da in Sheffield.
Das stimmt. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt auch mal ganz interessant, Berlin mal zu dieser Jahreszeit zu sehen, weil normalerweise bin ich immer nicht da und ich komme immer wieder, wenn es schon alles grün draußen ist. Das habe ich jetzt dieses Jahr alles mal gesehen. Also um die positive Seite davon auch irgendwo zu entdecken.
Ja.
Du hast gerade gesagt, wenn sie stattfindet, glaubst du denn persönlich dran, dass die Ende Juli, Anfang August stattfindet?
Also ich wünsche es mir natürlich, das ist ganz klar. Alleine deswegen, weil wenn sie stattfindet, dann würde das bedeuten, dass sich die Situation vor allen Dingen normalisiert hat. Also als logischen Umkehrschluss. Ob ich dran glaube, weiß ich nicht. Also es spielen sehr viele Sachen damit rein, was da passen muss, alleine organisatorisch, wo die World Snooker Tour ja nicht das letzte Wort hat. Da sind ja vor allen Dingen Regierungsrestriktionen da gefragt, an die man sich halten muss. Und es reicht ja auch nicht nur, wenn England die Grenzen aufmacht, sondern auch zum Beispiel China müsste die Grenzen aufmachen, um für den normalen Flugverkehr, dass der da regelmäßig stattfindet. Es steht alles ein bisschen in den Sternen. Ich hoffe, es findet statt, ja. Also wenn ich eine Aussage treffen müsste, ja oder nein, gefühlsmäßig war es letzte Woche, war ich eher ja. Aktuell, wenn ich mir die Zahlen in England wieder anschaue, eher wieder nein. Das sind ja fast so die entscheidenden Zahlen, wo man aktuell so drauf schauen muss. In dem Hinblick, die sind ja jetzt dann doch wieder ein bisschen gestiegen, nachdem es einige Tage tiefer gehen. Heute waren sie wieder bei 6.000, oder in den letzten Tagen waren sie wieder bei 6.000 Neuinfizierten. Ist schon noch mal eine Ecke stärker, als es bei uns in Deutschland der Fall ist. Und von daher wird die Zeit knapp. Es ist zwar gar nicht mehr, sind 3 Monate hin, also ungefähr, nicht mehr ganz. In 3 Monaten kann viel passieren, aber ob es reicht, könnte vielleicht knapp werden. Aber wie gesagt, wenn sich's ausgeht, wäre schön. Ich würde mich freuen.
Wir uns auch. Snooker fehlt an allen Ecken und Enden gerade. Mal angenommen, es ginge weiter. Als Spieler ist es natürlich absolut katastrophal, so lange jetzt eine Pause zu haben und dann in eine Weltmeisterschaft reinzugehen ohne Matchpraxis. Wie geht's dir da als Schiedsrichter? Brauchst du eigentlich auch Matches, um dann wieder reinzukommen? Oder stört dich die längere Pause da jetzt nicht so? Hat man da das Gefühl, eingerostet zu sein?
Das ist natürlich in einem ganz anderen Format als für die Spieler, ganz klar. Allerdings, ich kenne das Gefühl sogar. Ich hatte ja 2014 hatte ich eine kurze Pause, so von einem halben Jahr, wo ich gar keinen Snooker gemacht hatte. Das war der Zeitpunkt, als ich nach Berlin gezogen bin. Da hatte ich quasi vom Zeitraum Paul Hunter Classic bis German Masters hier in Berlin, hatte ich quasi kein Snooker. Und dann, erstes Match, was ich dann im Tempodrom hatte, gleich auf TV-Tisch. Und irgendwie hat es funktioniert. Natürlich braucht es, im Vorfeld macht man sich natürlich seine Gedanken, TV-Tisch muss jetzt nicht sofort wieder sein. Aber ein Frame hat gedauert und dann war alles wieder gut. Also man hatte seine Routinen, die man sich dann natürlich in seinen Schiedsrichterablauf da hat und an dem muss man sich orientieren. Und das ist, da kommt dann man dann schon wieder schnell wieder rein. Da mache ich mir keine Gedanken. Ja. Und das geht auch meinen Kollegen, denke ich, so. Da sind wir alle gleich.
Du hattest jetzt schon diverse Weltmeisterschaften hinter dir. Du hast auf allen Turnieren quasi geschiedst. Du bist schon Finalschiedsrichter gewesen bei Turnieren. Was waren denn so ein bisschen deine schönsten Erlebnisse bisher auf der Tour? Beziehungsweise was waren die besten Erlebnisse als Schiedsrichter bis jetzt? War es das WM-Halbfinale letztes Jahr?
Also als Schiedsrichter muss ich das Halbfinale da definitiv, denke ich, herausheben. Da hat aber vor allen Dingen auch die ganze WM an sich, also ich bin ja immer in der Regel 3,5 Wochen, war ich da auch letztes Jahr. Da hat einfach alles gepasst. Das war einfach toll. Ganze Atmosphäre war einfach nochmal ein bisschen spezieller, habe ich so das Gefühl gehabt. Und also das war definitiv ein Highlight bisher meiner Karriere. Allerdings aber auch kann ich mich da an das UK Championship Finale erinnern, was ich geleitet hatte 2018. Auch was ganz Besonderes für mich natürlich, weil es mein erstes Triple Crown Finale war. Ja, also ansonsten viele Momente, die da eigentlich auch hängen geblieben sind, auch abseits vom Tisch. Man lernt so viele Leute kennen, ist auch an vielen Orten mehr oder weniger, die man ansonsten vielleicht gar nicht sehen würde in seinem Leben. Das ist schon, bringt das natürlich automatisch alles mit. Aber so am Tisch, denke ich, springt schon das Halbfinale bisher da ins Auge, ja.
Ja. Wie ist das eigentlich so, wenn im Crucible von zwei Tischen auf einem Tisch runter ja gedampft wird, wenn auf einmal unglaublich viel Platz ist? Was ändert sich für dich als Schiedsrichter da?
Also es ist tatsächlich nochmal was ganz anderes. Also grundsätzlich ist das Erlebnis im Crucible für Spieler, Zuschauer und Schiedsrichter eine ganz andere Welt, als das bei anderen Turnieren der Fall ist. Das ist nochmal eine andere Klasse. Das kann jeder bestätigen, der mal dort gewesen ist oder auch am Fernsehen kommt die Atmosphäre ja mit rüber, das ist ganz klar. Wenn das dann auf den einen Tisch runtergeht, dann ist nochmal ein bisschen was anderes, weil sich dann, man merkt, der Fokus, der ist dann wirklich so zentriert auf diesen einen Tisch. Und man weiß natürlich auch, es handelt sich um die Weltmeisterschaft. Hier ist die Aufmerksamkeit noch ein bisschen größer. Das ist schon, das merkt man auch als Schiedsrichter, na klar. Nicht unbedingt während des Matches, da macht man sich, aber im Vorfeld natürlich macht man sich da schon seine Gedanken drüber, beziehungsweise es spielt mit, aber im Match kann ich für mich persönlich jetzt sagen, spielt das eigentlich keine Rolle so richtig. Da ist, wenn der Fokus vorhanden ist, dann denkt man da nicht drüber nach.
Das wäre jetzt auch noch eine weitere Frage gewesen. Wie beschäftigt man sich denn als Schiedsrichter vorher mit den Spielern oder ist das größtenteils egal? Natürlich kennen wir Spieler, die ihre Spleens haben. Natürlich kennen wir Spieler, die eine andere Vorbereitungszeit haben beim Stoß eventuell. Beschäftigst du dich damit und wenn ja, wie viel?
Also da kann ich mich nur wieder auf die Routinen berufen. Also grundsätzlich ist der Ablauf vor jedem Match relativ gleich. Es gibt natürlich so Besonderheiten. Gerade bei der WM kann das manchmal relativ ein bisschen anstrengender sein. Anstrengender im Sinne von, weil gerade so die ersten Tage, da sind die Zeitabläufe ein bisschen anders. Da verschiebt sich alles, weil das Fernsehen ein bisschen später anfängt. Solche Geschichten, was dann so ein bisschen in die Routine so ein bisschen hineinspielt. Da muss man sich dann immer erst so dran gewöhnen. Nicht nur bei der WM, das ist auch bei anderen Turnieren so. Ansonsten, wir treffen die Spieler, bauen den Tisch eigentlich immer zur gleichen Zeit auf, treffen die Spieler dann danach. Das passt schon alles. Da muss man sich nicht auf ein Spiel, das ist für alle gleich. Ja. Natürlich gibt es Spieler, muss ich glaube ich jetzt keine nennen. Da ist, die machen es einem nicht unbedingt einfach. Ne? Die verstecken sich dann mal, muss man erst dann suchen. Aber das ist irgendwo, findet man sie dann trotzdem immer. Und sobald wir dann am Tisch sind, ist dann alles gut.
Ja, Gott sei Dank kommen sie dann mit an den Tisch.
Ja.
Aber gibt es Spieler, die du lieber leitest, beziehungsweise wo du die Spiele lieber schiedst als andere? Gibt es einen Spieler, wo du sagst, das ist sehr angenehm, mit dem zusammen am Tisch zu stehen?
Also ich denke, es ist grundsätzlich ist natürlich recht, kann man das so erklären, es ist ja recht menschlich, dass man natürlich da so Präferenzen irgendwie da entwickelt. Ja. Wir sind ja keine Roboter in dem Sinne. Allerdings bin ich jetzt mittlerweile schon so lange dabei, also mir ist es relativ egal, wer da am Tisch steht. Ich habe die alle, also von der Nummer 1 bis Nummer 128 irgendwann mal gehabt, vielleicht so ein, zwei Chinesen, die mal neu auf die Tour gekommen sind. Die fehlen mir noch ansonsten Top 16 Leute, grob über den Daumen geschätzt, alle mindestens 40, 50 Mal, wenn das bei den einen oder anderen reicht. Also von daher mache ich mir da auch kaum noch Gedanken, wer jetzt da dasteht. Und ansonsten auch, was du jetzt vom Spielerischen da an den Tisch bringst, ob das jetzt langsame Spieler sind, ob das schnelle Spieler sind. Natürlich gibt es mal den Tag, wo man vielleicht mal gerade ein Spiel bräuchte, was nicht ganz so lange dauert, das ist ganz klar. Aber selbst wenn es da manchmal der Fall ist, da beißt man sich dann auf die Zunge und dann zieht man einfach seinen Stiefel durch. Also ich, auch wenn ich zum dritten Mal in Folge dann Rod Lawler gegen Fergal O'Brien, also ich mag die beiden sehr, da an einem Tisch habe, das ist dann eben so. Das weiß man auch irgendwann zu akzeptieren. Mit der Routine kommt das dann alles hinzu.
Ja. Du hast es jetzt schon klar. Du hattest jetzt schon diverse Maximums, die du dann auch als Schiedsrichter begleitet hast. Wann bekommst du eigentlich so in der Regel das Gefühl, hier geht was Richtung Maximum Break, und ändert das dann auch an deinem Schießen etwas? Hattest du dann zwischendurch schon mal die Gelegenheit, auch dann mal das Maximum nachzuschauen und zu sehen, habe ich hier was anderes gemacht?
Also tatsächlich hatte ich jetzt schon 6 gehabt, habe ich das, wenn ich es richtig habe, ja, 6 Stück hatte ich.
Ja.
Mitbekommen hatte ich es, also was heißt mitbekommen, also ich habe gesehen, dass da was geht, immer relativ früh, also das sehe ich schon relativ gut, ne? Man kann das relativ gut einschätzen, liegen da, wo liegen die Probleme, alles schon gut offen. Wenn dann in der Regel ist es dann ja so, dass bis 100 spielen sie dann oft runter, und dann die Probleme sind dann so meistens so die letzte rote, maximal so die letzten 1-2 roten, die dann irgendwo an der Bande liegen, auf die schielt man dann natürlich schon so, wo man dann schaut, wann entwickelt er die, kriegt er die vielleicht, wie spielt er sie mit einer Cannon dann auch raus in den Tisch hinein oder versucht er sie entlang der Bande zu spielen. Da geht man natürlich dann gedanklich dann schon mit. Ansonsten lässt man sich dann überraschen, ob's klappt oder nicht. Bin gespannt, wann ich mein nächstes dann wieder habe, da geht's bei uns jetzt dann doch schon unter den Kollegen dann so ein bisschen so Sticheleien von wegen, weil die einen halt, die brauchen halt Jahre, dass sie überhaupt mal eins haben, und bin irgendwie in der glücklichen Position, das ist ja wirklich nur Zufall, dass ich dann jetzt in kurzer Zeit, dann relativ kurzer Zeit, so viele da schon angehäuft hatte. Matches generell rückschauen, also jetzt nicht nur unbedingt speziell die Maximums, also die sieht man wahrscheinlich zwangsläufig nochmal in der Wiederholung, aber ansonsten, das würde ich da eher nicht so drauf begrenzen. Da kann man ja auch relativ wenig falsch machen vom Positioning und was alles dazu zählt. Matches generell schaue ich dann schon, das gehört mit dazu, dass wir uns das immer mal wieder anschauen, ganz klar. Dann schaut man aus sich gewisse, gerade wenn Situationen vorkamen, die man einfach gerne nochmal sehen möchte, ne? Wie das im Fernsehen aussah, das gehört mit dazu zum Lernprozess.
Ja.
Zu jeder Zeit der Laufbahn, vom Beginn bis zum Ende. Das ist auch ganz gut, dass wir das auch haben. Also.
Ja, klar. Aber ein Maximum vergessen wie Ding Junhui hast du noch nicht, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also irgendwann habe ich dann immer mitbekommen. Ja, also wie gesagt, also ich kriege das immer relativ schnell mit, kann das gut einschätzen, meiner Meinung nach, ob da was passiert, ob da was geht. Aber ich bin noch nie bei 95 oder Uhr aufgewacht und dachte, hier geht ja, jetzt ist ja Maximum.
Ja.
Hast du dich bei einem Maximum schon mal verzählt?
Nee, habe ich noch nicht. Nee, glaube ich nicht. Nee, habe ich nicht. Nee, würde mir, glaube ich, im Gedächtnis. Aber ich weiß, dass es schon mal jemand hinbekommen hat, aber ich nicht. Also sich dann korrigiert natürlich sofort.
Ja, das wäre bei einem Maximum sonst doof. Ja. Apropos Verzählen, ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wir haben dich ja mal auch als Schiedsrichter da, um auch mal so ein bisschen vielleicht ein paar kontroverse Themen anzusprechen. Es gibt ja immer wieder mal kritische Situationen am Tisch, sei es eine Situation wie beim Masters in diesem Jahr, als Ali Carter eine gelbe nicht getroffen hat, selbst behauptet hat, er hat sie getroffen und dann den Schiedsrichter selbst korrigiert hat, oder die Schiedsrichterin in dem Fall. Wie geht ihr mit so einen Situationen um? Mit vielleicht, ich würde es nicht sagen mit Fehlentscheidungen, aber mit kontroversen Situationen am Tisch. Wie gehst du persönlich auch damit um?
Ja, also da stimme ich dazu. Also grundsätzlich muss man sicherlich differenzieren, Fehlentscheidungen oder halt eben beispielsweise Konzentrationsprobleme. Also zum Beispiel verzählen werte ich nicht unbedingt als Fehler. Das ist dann halt einfach, es ist ein Fehler im Sinne, weil die Konzentration da irgendwo gefehlt hatte in dem Sinne. Allerdings Fehlentscheidungen, die wirklich den Spielfluss dann beeinflussen, das ist dann nochmal eine andere Kategorie. Es ist immer schwer, dann von außen her die Situationen wirklich zu bewerten, gerade wenn man dann nur zu Hause sitzt, weil du hattest das explizite Beispiel ja angesprochen. Man gerade als Zuschauer, also das betrifft ja nicht nur mich, der von Natur aus ein bisschen mehr drin steht in der Materie, sondern auch als Zuschauer, man weiß ja gar nicht, was da alles dazu geführt hat, zu diesem ganzen Ablauf. Ja. Also mir wurde die Situation natürlich dann im Nachhinein ein bisschen genauer erklärt, was die Außenwelt dann so gar nicht mitbekommen hat. Ja, also um bei dem Beispiel zu bleiben. Es sind immer so zwei Medaillen der Sache. Natürlich ist der Moment, wo der Fehler passiert oder die Kontroverse, um es so zu nennen, immer eine blöde Situation für alle. Ne? Nicht nur für den Schiedsrichter, sondern auch für den Spieler. Der kann wahrscheinlich dann auch rausgebracht werden. Und hat man ja alles schon gesehen. Allerdings ist das Entscheidende für uns Schiedsrichter, aus dem Fehler zu lernen. Ne? Das ist das, was ich meine, mit nochmal die Situation vor allen Dingen nochmal anschauen. Also man kann sich auch die guten Matches und so anschauen. Also man schaut sich nicht nur die schlechten Matches an, das dazu. Aber grundsätzlich, man wächst ja mit seinen Fehlern auch. Ne? Das ist ganz klar. Das ist auch bei uns der Fall. Es gibt keinen Schiedsrichter in der Top-Liga, der nicht schon etliche Fehler gemacht hat. Aber da eben daraus dann eben gelernt hat. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende, wie man mit dem Fehler dann umgeht für die Zukunft. In dem Moment ist es passiert, ist man vielleicht sich noch gar nicht darüber bewusst, was ja bei dem Beispiel der Fall war. Aber danach wird man dann in eben Folge prasselt mit Kritik. Und das ist nun mal in der heutigen Zeit und vor allen Dingen auch gerade durch das Social Media beeinflusst, dass das wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein bisschen intensiver ist, als das damals der Fall war, oder vor ein paar Jahren. Ja, aber wie gesagt, da geht jeder vielleicht auch ein bisschen anders mit um. Ich habe mich in der Hinsicht so entwickelt, dass ich das wirklich, dass ich die Fehler als Vorteil sehe, um mich weiterzuentwickeln.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Wie ist es denn? Man hört oft, dass der Marker vielleicht auch ein Stück mehr eingreifen sollte bei so einen Situationen, also bei kontroversen Sachen, bei vielleicht auch sich anbahnenden Fehlentscheidungen. Wie ist deine Meinung dazu?
Also grundsätzlich, also da haben wir es wieder eigentlich von der letzten Frage, dieses oft, also so richtig, also ich weiß nicht, was unter oft da verstanden wird, aber oft finde ich das gar nicht, dass das passiert, Gott sei Dank. Grundsätzlich im Rahmen der Regeln sollte der Marker definitiv dann eingreifen, wenn er die Möglichkeit sieht. Definitiv. Man muss es ja auch so sehen, der Marker und der Schiedsrichter am Tisch, das ist ja auch im Team, so verstehen wir uns auch. Und wir verstehen uns so, dass wenn da was passiert, dann passen wir aufeinander auf, dann helfen wir uns gegenseitig. Das sieht man bei auffälligen Situationen wie Foul und Miss, wenn da zurückgebaut wird, aber eben auch zum Beispiel als Marker vertippt man sich zum Beispiel mal, dann tippt man auf die auf Pink, hat Spieler aber schwarz gelocht zum Beispiel. Ne? Und dann, das kriegt der Tischschiedsrichter mit, korrigiert einen dann. Das gehört alles dazu. Also wir sind da ein Team. Und so müsste man das vielleicht auch verstehen, dass man das nicht sieht, so dass der Marker den Schiedsrichter überstimmt, sondern er ist mit als Hilfe für den Tischschiedsrichter da. Ne? Man das ist nun einfach mal so, auf, man kriegt nicht alles mit. Ich war jetzt schon verschiedene Male tatsächlich in der Situation, wo ich den Tischschiedsrichter dann ausgeholfen hatte, weil es dann zu einer Kontroverse in Anführungszeichen gekommen ist. Im Moment, wo es passiert ist, sah ich dann eigentlich nie die Problematik oder sahen wir nie die Problematik, dass das so gekommen ist. Immer im Nachhinein hat man dann gehört, dass hat dann da doch irgendwo eine Diskussion dann stattgefunden, die dann nicht mehr nachzuvollziehen ist. Ich persönlich definitiv, wie gesagt, sehe das so absolut kein Problem. Da, wenn die Technik vorhanden ist, sollte man das auch nutzen, so wie es die Regeln dann eben möglich machen. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann.
Und also wenn du jetzt sagst, die Technik nutzen, vielleicht auch so eine Art Videobeweis oder das vielleicht, also
ja, den Videobeweis an sich, den Videobeweis an sich gibt es ja. Das ist ja das in der Situation. Also ich kann das Beispiel gerne aufbringen, weil ich selbst daran beteiligt war. Beispiel Mark Allen bei Scottish Open hat diese Riesendiskussion, als Mark Allen beim Einspielen auf Blau die Weiße leicht touchiert hat und dann den Stoß dann durchgezogen hat. Da habe ich ja den Schiedsrichter, damals Leo Scullion, dann herbeigerufen, habe gesagt, hier die Kommentatoren, die haben gerade gesagt, der Mark Allen, der hat die Weiße da berührt. Leo, willst du dir das nochmal anschauen? Ne, nichts anderes mache ich ja. Die Entscheidung, ob das faul ist oder nicht, ist ja immer noch dabei beim Schiedsrichter in dem Fall. Er hat die Möglichkeit, sich durch die Videos, durch die Kameras vielmehr, die Situation nochmal anzuschauen, um dann seine Entscheidung zu treffen. Diese Situation, diese Diskussion, die hätte ja nie stattgefunden, wenn das an irgendeinem Nebentisch stattgefunden hat. Also das ist ein Vorteil. Man muss sich das ja auch vor Augen führen. Die allerwenigsten Matches, die überhaupt auf der Main Tour stattfinden, finden ja am TV-Tisch statt. Das ist ja wirklich, wir kennen die Prozentzahlen nicht, also das, weißt du das vielleicht, Chris, aber das ist ja wirklich ein Vorteil, den sollte man, denke ich, auch nutzen. Und kenne ich noch ein anderes Beispiel, zum Beispiel am WM 2019, auch war ich auch selbst, da gab es Situationen, Spieler ist gesnookert und glaube ich noch eine rote auf dem Tisch und diese rote liegt relativ nah neben Pink. Und der Spieler spielt so ein bisschen Hit and Hope mit ziemlichem Karacho und ich war mir tatsächlich nicht sicher, welche Kugel er jetzt zuerst getroffen hat. In dem Fall habe ich das gleich gesagt, also Leute, das möchte ich mir gerade nochmal anschauen, weil ich mir nicht sicher bin. Habe die Kameras genutzt, weil sie eben vorhanden sind und mir das kurz angeschaut. Tatsächlich war es so, ich konnte keine hundertprozentige Entscheidung in dem Fall treffen. Also ich konnte nicht hundertprozentig sehen, ob es ein Foul war. Und das ist ja ein Kriterium zu sagen, also ich kann das Foul ja nur callen, ansagen, wenn ich zu hundertprozentig sicher bin. Wenn das eine Prozent nicht da ist, dann kann ich es nicht ansagen. Und ich denke auch, gerade bei solchen Situationen, wie bei einer WM, dann ist es ja auch entscheidend, möchte man ja auch möglichst die richtige Entscheidung treffen. Und dann, wenn die Möglichkeit da ist, so eine Technik zu nutzen, sollte man es definitiv tun.
Was ich interessant finde, wirklich in dieser Diskussion, Technik nutzen, wenn man es kann. Bis jetzt kam für mich als Zuschauer, und ich gucke auch sehr, sehr viel Snooker, kam es für mich nur rüber, als ob der Marker der Assistent ist vom Hauptschiedsrichter. Dieses Gefühl, das ist ein Team und die arbeiten zusammen, das ist für mich so nicht rübergekommen. Ist das vielleicht dann auch so ein Problem, dass man da sich dann auch größerer Kritik ausgesetzt sieht, weil man sagt, okay, das ist jetzt Verpetzerei vom Marker, jetzt blöd gesagt.
Ja, das ist das, was ich bei der Situation vorhin versucht habe zu erklären. Also ich wüsste gar nicht, was man machen müsste, damit es mehr als Team wirkt. Ich weiß auch gar nicht, ob das Sinn der Sache ist in dem Moment, weil darauf kommt es wahrscheinlich gar nicht an. Also würde ich jetzt mal so bewerten wollen, ob das wirklich wichtig ist, dass die als Team rüberkommen. Also man kann natürlich so in der Situation so agieren, wie es gerade kommt. Man wächst, wenn das beim nächsten Mal passiert, reagiert man natürlich wieder ein bisschen anders, weil man aus der Erfahrung gelernt hat. Mal ganz klar, dass das vielleicht ein bisschen eingespielt darüber kommt. Es gibt tatsächlich auch Situationen, das weiß ich, da lässt der Marker den Schiedsrichter auch mal im Stich. Das ist tatsächlich auch vorgekommen. Da hat die Kommunikation nicht ganz so gepasst. Kommunikation ist halt bei uns ein ganz großer Punkt, auch der stimmen muss, damit es einwandfrei funktioniert oder möglichst einwandfrei funktioniert. Kommunikation muss stimmen zwischen den beiden. ansonsten kommt es dann eben leider dann zu solchen Situationen wie beispielsweise beim Masters.
Ja, es ist ein interessantes Thema insgesamt, auch die, die Zusammenarbeit zwischen Marke und dem Schiedsrichter. Wir sind ja immer für die Technik und ihr habt diese Diskussion wie beim Fußball noch nicht in dieser Form, beziehungsweise nicht in dieser ausufernden Form.
Tatsächlich ist es ja auch so, die Technik, die vorhanden ist, ist ja auch nicht immer gleich. Das ist leider so. Ja. Also wir haben ja einmal nebeneinander TV-Tisch, nicht TV-Tisch, aber auch TV-Tisch heißt nicht immer, hier ist alles immer gleich. Leider. Ne? Ja. Da sind können wir meistens eigentlich gar nichts dafür. Wir müssen mit dem auskommen, was vorhanden ist. Das liegt am TV-Broadcaster oder eben auch an Equipment, was generell vorhanden ist.
Ja. Das Schiedsrichterthema ist tatsächlich ein großes Thema und es wird auch immer wieder kontrovers diskutiert und wir können es wahrscheinlich dann auch hier dann gar nicht zu Ende diskutieren. Peter Ebdon, ein Spieler, der dann auch immer wieder für Aufsehen gesorgt hat in den letzten Jahren, ob seiner zwischendurch auch sehr langsamen Spielweise. Er hat auch Ronnie O'Sullivan mal an den Rand des Wahnsinns gebracht. Der hat in dieser Woche erklärt, dass er seine Karriere beendet hat. Wie stehst du zu Peter Ebdon, beziehungsweise was sagst du zu seinem Rücktritt? Hat dich das überrascht, dieser Rücktritt?
Überrascht in dem Sinne tatsächlich nicht. Ich hatte da immer mal so, da gab es immer mal so ein paar Gerüchte, dass er da doch in der Hinsicht Probleme hat tatsächlich. Ich habe Peter doch einige Male am Tisch gehabt, also ich kann mich da an einige Matches dran erinnern. Zwei Situationen, die mir da vor allen Dingen im Gedächtnis hängen bleiben, sind tatsächlich ich hatte einmal so ein Match von ihm, Championship League, Best of Five gegen Fergal O'Brien, es ging um nichts mehr und die haben tatsächlich 3,5 Stunden gespielt. Naja, das ist das eine. Also ansonsten, ich mag ihn als Spieler, also das ist, wie er dann neben den Tisch sich dann teilweise gibt, da ist es mir relativ egal, da habe ich nichts mit zu tun, auch wenn, das habe ich jetzt in den letzten Tagen dann ja auch ein bisschen auf Social Media dann verfolgt, wie das dann immer so ist, werden die Spiele dann ja auch gerne dann halt in die Schublade gesteckt. Möchte ich mich eher raushalten, und da ist es irgendwie zu bewerten. Als Spieler habe ich überhaupt keine Probleme mit ihm gehabt. Ich kann mich noch an eine sehr, in Anführungszeichen, witzige Situation erinnern, ist noch gar nicht so lange her. Bekanntermaßen ist Peter Ebdon hat ein Problem, braun und rot auseinanderzuhalten. Mhm. Und tatsächlich hatten wir mal eine Situation, da hat es braun dann irgendwie dann runter auf, der Tisch war relativ, man möchte sagen, offen, Kugelmann gut verteilt und braun lag irgendwo bei so einer roten. Und die Situation war so, wusste nicht so richtig, was er machen konnte, ich sah auch keinen so wirklichen Stoß. Und irgendwie lagen die Kugeln aber so, dass wenn man braun spielt, dann hätte er so eine Kombi spielen können. Und dann hat er das tatsächlich gemacht. Braun war dann natürlich nicht on, also rot war on in der Situation. Ja. Und alles durcheinander, also wirklich komplett alles. Und nichts auf dem Spot, alles durcheinander. Und Michael Giorgio war damals der Gegner, guckt sich das an. Weiß lag oben wieder an der Bande, hat es irgendwie da hochgeschafft. Und es gab kein Zurück. Und alles musste zurückgebaut werden irgendwie. Und Peter ist aufgesprungen. Nein. Das geht nicht. Das können wir jetzt nicht machen. Das kriegen wir nie wieder so hin. Ich sage, Peter, alles gut. Kriegen wir schon eine gemeinsame Arbeit, kriegen wir das wieder hin. Und irgendwie hat es dann auch funktioniert. Aber das ist mir wirklich hängen geblieben. So was Verrücktes habe ich noch nicht gesehen. Als ich dann nämlich das Foul ausgerufen hatte, sagte er dann, okay, also ich glaube, das war braun, oder? Ich sag,
ja. Ja, ich habe volles Verständnis für Farbenblindheit, von daher, da bin ich auf seiner Seite. 2005 hatte er dieses kontroverse Spiel gehabt gegen Ronnie O'Sullivan bei der Weltmeisterschaft, wo, was ich eben sagte, er Ronnie O'Sullivan an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. 2006 habe ich die beiden dann beim Masters damals noch im Wembley Conference Center gegeneinander spielen sehen und Ronnie O'Sullivan hat damals 6-2 gewonnen und hat gefeiert, als hätte er das gesamte Turnier gewonnen. Das sind so zwei Situationen mit Peter Ebdon, die mir dann noch so hängen bleiben. Peter Ebdon hat seine Karriere beendet. Er wird kein WM-Finale mehr spielen. Willst du denn bald mal eins schießen, beziehungsweise was muss passieren, damit du eins schießen darfst?
Also es wäre natürlich schön. Die Entscheidung, ob das passiert, das liegt natürlich nicht an mir. Da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Also natürlich Einfluss habe ich in dem Sinne drauf wie bei der Leistung. Und da kann ich eigentlich nur abwarten. Und wer weiß.
Also du bist aber auf jeden Fall bereit für ein Finale.
Also von der Leistung denke ich, in den letzten 1-2 Jahren hat sich da definitiv schon noch mal einiges getan in der Richtung, dass ich mich da qualifiziert habe für. Also wenn man mich so fragt, denke ich, bin ich für bereit, ja. Das ist schon nochmal ein Entschuldigung, also ich denke schon nochmal ein Unterschied, ob man in Crucible generell als WM-Schiedsrichter quasi agiert oder dann nochmal One-Table-Setup oder sogar Finale. Das sind nochmal tatsächlich himmelweite Unterschiede. Das unterschätzt man teilweise extrem, weil man es natürlich von der Natur der Sache gar nicht richtig einschätzen kann. Aber die Sprünge sind dann nochmal tatsächlich gewaltig.
Ja.
Das ist alles so gewaltig. Wo siehst du dich denn im Moment in deiner Referee-Karriere?
Also ich denke, ich habe mich, wie gesagt, relativ gut etabliert in den letzten Jahren. Bin eigentlich immer konstant mit dabei. Und man versucht sich da natürlich ein bisschen einzuordnen. Also ich bin relativ zufrieden, dass ich zum Beispiel die letzten 6 WM dann jetzt immer mit durchgehend am Start war bei den wichtigsten Turnieren. Quasi Dauerkarte, Dauerabonnement möchte ich es nennen. Ja, natürlich auch jetzt mit der UK Championship das Finale 2018, das war auch schon quasi der nächste Schritt quasi in die richtige Richtung. Also sehe ich mich da schon auf einem ganz guten Weg, ja.
Und wo bist du in 10 Jahren? Also ich weiß, es ist ein sehr langer Zeitraum. Wie viele WM-Finals hast du bis dahin gemacht?
Ja, also in 10 Jahren kann tatsächlich sehr viel passieren. Ne? Ich hoffe, wir haben bis dahin wieder eine WM, dass ich die Chance habe für wenigstens eines. Aber nee, also da wollen wir den Teufel mal nicht an die Wand malen. Aha, also kann natürlich viel passieren. Ich hoffe natürlich, ich bin dann immer noch Snooker-Schiedsrichter, vielleicht sogar ein bisschen mehr eingebunden, wo ich mich zum Beispiel sehe, weil ich das Gefühl habe, das würde mir sogar liegen, dann beispielsweise in die Assessorenrolle, ja, also die Ausbilderrolle, da vielleicht mehr reinzuwachsen. Vielleicht geht der Weg dann dahin. Ganz automatisch vielleicht, weil ich dann eben viel mehr eingebunden bin in die ganze Tour. Das wäre so der Traum natürlich.
Ja, man hat ja irgendwie generell das Gefühl, ein Snooker-Schiedsrichter ist nicht mehr nur noch Snooker-Schiedsrichter. Die sind ja jetzt im Prinzip Turnierdirektoren, Schiedsrichter, Beobachter, Anlernende, Turnierleitung sogar in einigen Fällen, wenn man jetzt auch die Challenge Tour dann sieht. Relativ breit, was ihr da inzwischen alles macht.
Das stimmt, ja, man unterschätzt das. Man unterschätzt vor allen Dingen in der Regel dann auch die Aufgaben am Tisch, was dann einfach auf einen zukommt. Ich habe ja mal so das Zitat verfasst bei meinen Schiedsrichterkollegen. Die Kunst ist es, einfach aussehen zu lassen. Also wenn man dann tatsächlich dann mal jemanden hinstellt, der vorher noch nie Schiedsrichter gespielt hat, möchte ich mal sagen, dann sieht man schon mal die Unterschiede, was da wirklich schiefgehen kann. Also wir sind da schon sehr gut eingebunden. Aber man wächst eben mit seinen Aufgaben.
Und man kann ja, man sieht ja dann auch, dass man auch im hohen Alter und im höheren Alter dann auch noch immer schießen kann. Leo Scullion.
Da meinst du jetzt aber nicht mich.
Nein. Leo Scullion hatte ich jetzt gerade okay. Im Kopf, der ja Gott sei Dank wieder auf der Tour zurück ist als Schiedsrichter nach der Krankheit, die er überstanden hat. Und dann kannst du ja auch noch, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, der ist doppelt so alt wie du, dann kannst du ja auch in 31 Jahren auch noch schießen.
Ja, das wäre schön. Ja, also grundsätzlich ist, denke ich, das definitiv eine Arbeit, die man auch im hohen Alter noch machen kann.
Ja.
Würde ich mich freuen, wenn das klappt. Und ja, wie viele WMs bis dahin, steht in den Sternen.
Wir hoffen, dass es bald wieder eine Weltmeisterschaft geben wird. Marcel, wir danken dir sehr für das Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war Marcel Eckert. Mit seinem Interview zu den Themen WM, zu seiner eigenen Karriere, zur Schiedsrichterei an sich, zu einigen kontroversen Themen. Und Christian, mich hat das sehr, sehr aufgeschlaut, beziehungsweise mich hat das sehr beschäftigt. Nicht nur beschäftigt, sondern mich hat es positiv beschäftigt. Ich hab das sehr gerne geführt, das Interview.
Ja, es war ein interessantes Gespräch, um mal so ein bisschen ein paar Insights zu bekommen, wie es tatsächlich als dritter Mann am Tisch dann auch ist, wie man auch damit umgehen kann. Und das zeigt dann eben auch, dass auch Schiedsrichter nur Menschen sind letztendlich. Es war ein gutes Interview und ich glaube, es sind auch für euch Hörer ein paar spannende Neueinblicke oder ein paar spannende Einblicke in die Snooker-Welt und in die Referee-Welt dazugekommen. Und ja, dann gucken wir mal, wie es hier bei Total Clearance in nächster Zeit weitergeht.
Genau, wir schauen mal, was wir an Themen in den nächsten Wochen und Monaten dann noch rausholen können. Ja, und vielleicht gibt es ja Ende Juli dann die WM in Sheffield. Wobei im Moment fehlt einem so ein bisschen der Glaube daran. Das war allerdings die aktuelle Ausgabe von Total Clearance hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns gerne auch auf Twitter, folgt Christian vor allen Dingen auf Twitter, das ist das Wichtigste, weil da seid ihr dann immer mit den Snooker-News auf dem neuesten Stand und er hat auch eine Website, die ihr über seinen Twitter-Account dann findet. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.